sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 159. und voraussichtlich vorletzten regulären Folge in 2025 von Sideline, dem USL-Podcast. Heute haben wir das Schönste, was man so haben kann im Programm, nämlich die Meisterschaft. Denn in der letzten Woche wurde das Finale in der League One ausgespielt. Darüber wollen wir natürlich reden. Dazu haben wir die beiden Conference-Finalisten aus der Eastern und Western Conference in der USA Championship im Programm. Und auch die Super League ist natürlich wieder vertreten. Und seit 159 Folgen und hoffentlich auch noch in 159 Folgen mache ich den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern ich habe wieder die NWSL-Expertin und USA-Reisende Anne mit dabei.
Schönen guten Abend.
Wo wir schon beim Thema NWSL sind, würde ich sagen, starten wir gleich mal in das vielleicht kontroverseste oder zumindest interessanteste Thema der letzten USL- und US-Fußballtage hinein, die nichts mit irgendwelchen Titeln zu tun haben. Denn es gab eine News oder ein Gerücht, was von diversen US-Fußballgrößen wie Tom Bogart bekannt gegeben worden ist. Da du, wie ich, quasi im US-Fußball unterwegs bist, aber du noch ein bisschen mehr in den Frauenfußball deine Fühler drin hast, würde ich dich gerne bitten zu sagen, um was es geht und was so generell schon mal deine Meinung dazu ist.
Es geht um eine US-Nationalspielerin, die damit in Verbindung gebracht wird, von Washington Spirit zu DC Power zu wechseln. Beziehungsweise DC Power hat ein Angebot gemacht. Denn aktuell besteht die Problematik bei Trinity Rodman, bedeutet also einer sehr jungen, sehr talentierten und auch sehr guten Spielerin, dass Washington Spirit sich derzeit ihr Gehalt als solches nicht leisten kann, weil es in der NWSL den US-typischen Salary Cap gibt. In der USL Super League gibt es den nicht, weshalb DC Power sich gedacht hat, nur dann machen wir ein schönes Angebot. Wenn Washington Spirit sie nicht halten kann, dann versuchen wir es mal, sie zu bekommen. Und ja, dieses Angebot ist jetzt, also die Zahlen als solches sind nicht veröffentlicht worden, aber man hat ihr wohl mehr geboten, als Washington Spirit es bieten kann. Und jetzt ist halt die Frage, wird sie eventuell in die Super League wechseln oder nicht? Ich fange auch mal gleich an. Ich sage nämlich, dass sie es nicht wird. Und ich würde es auch nicht gut finden, wenn sie es machen würde. Weil, ehrlich gesagt, halte ich es für falsch, dass die Super League keinen Salary Cap hat. Aus dem ganz einfachen Grund, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Teams finanziell aktuell so gut aufgestellt sind, dass sie sich mehrere Spielerinnen in einem Kaliber wie Trinity Rodman leisten könnten. So klar, das ist jetzt eine Aktion, die sorgt für Aufsehen. Man kommt ins Gespräch. Aber am Ende haben sie dann vielleicht, können sie sich dann eine Trinity Rodman leisten. Aber wie wollen sie sich auf Dauer so viele hochkarätige Spielerinnen quasi holen, die ja nicht nur ein paar Dollar haben wollen, sondern ihrer Leistung entsprechend erheblich mehr. Das Problem der NWSL an der Stelle ist, dass dieser Salary Cap natürlich dafür sorgt, dass du für das gesamte Team, für diejenigen, die es nicht kennen, nur eine gewisse Summe ausgeben darfst. Und mit einem höheren Gehalt von Trinity Rodman wäre man halt drüber bei Washington Spirit. Was allerdings auch sein könnte, dass ein anderes Team aus der NWSL sie sich schnappen könnte, wenn sie noch entsprechend Budget haben. Und das eben nicht heißt, dass sich gar kein Team sie leisten könnte, sondern in dem Fall ist es ja vor allem Washington Spirit. Und was auch noch nicht feststeht, ehrlich gesagt, ich vermute auch, dass die NWSL auch daran arbeitet, sie weiterhin halten zu können. Dieser Salary Cap wird in den meisten Ligen jedes Jahr angepasst, wird jedes Jahr ein bisschen höher gemacht, was ja prinzipiell auch möglich wäre, dass man auch nochmal an den eigenen Regeln ein bisschen arbeitet. In der MLS hat man es damals ja auch gemacht, die bekannte Beckham Rule, wo man dann 3 Spieler dazu nehmen durfte, mittlerweile sind es schon mehr, die nicht in den Salary Cap einfließen. Auch das könnte ich mir für die NWSL vorstellen, weil na klar, wenn du hochkarätige Spielerinnen halten willst, dann musst du viel investieren. Und ich glaube schon, dass die meisten NWSL-Teams das Budget auch haben, sie sich auch auf Dauer leisten könnten, also mehrere Spielerinnen mit einem höheren Gehalt. Das ist das, was ich eben in der USL Super League nicht vermute. Aber ja, wenn die Grenze aktuell noch zu niedrig ist, dann muss man da eben an weiteren Lösungen arbeiten. Und mein Guess ist, wenn sie nicht in der NWSL bleibt, geht sie nach England und nicht in die Super League. Weil wenn du Geld verdienen willst als Fußballerin, dann gehst du nach England, maximal noch nach Spanien. Und außerdem ist da ein wahnsinnig großer Fokus. Du kannst dort auch qualitativ sehr, sehr hochwertigen Fußball spielen. Du hast da auch interessante, sehr interessante Teams, die auch sehr hohe Zuschauerzahlen haben. Für Trinity Rodman wäre das der bessere Schritt, an der Stelle dann nach England zu gehen und auf keinen Fall in die Super League, weil die Qualität da noch nicht passt. Wenn du als einzige Spielerin die so stark ist, dann am Ende in der Liga bist, das hilft dir dann am Ende auch nicht. Du willst ja auch weiterhin in der Nationalmannschaft berücksichtigt werden. Deswegen sag ich England.
Okay, ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch mal einen ganz anderen Punkt, warum ich Salary Caps, also ein Gehaltslimit, gut finde. Einfach, weil es ein bisschen den Sport realistischer macht. Und man dann nicht Spieler hat wie Messi, die dann gefühlt 80 Milliarden Euro verdienen und irgendwelche Anteile an Clubs oder Adidas-Gedönstes dazukriegen, sondern wirklich einfach sagt, okay, das ist das Limit, was wir gehen können. Entweder du bist okay damit zu spielen und wenn nicht, dann gehst du halt. Ob das Salary Cap nicht mal angehoben werden kann oder ob man damit okay sein muss, ist eine ganz andere Frage. Aber einfach den Fußball irgendwie bodenständiger zu halten, finde ich sowas ganz gut. Und vor allem, naja, wenn Spirit sagen würde, okay, wir wollen halt nicht mehr ausgeben, weil ist finanziell nicht so gut, du bist verletzungsanfällig, dann ergibt es auch für mich Sinn, dass man auch von der Clubseite sagen würde, ja, wir bleiben halt bei dem Level. Dementsprechend, ja, ich kann die Sicht verstehen. Ich glaube auch nicht, dass sie in die Super League geht. Dafür ist die Qualität einfach, ja, nennen wir es mal durchwachsen. Und das nenne ich noch sehr höflich, was ich da sagen könnte. Daher gehe ich davon aus, es ist sehr witzig für die Community, quasi, wenn man sagen könnte, die Super League steht da NWSL einen Topspieler weg. Aber ich glaube auch nicht wirklich, dass das jetzt so krass viel bringt, sollte sie nicht wirklich fit sein. Und daher, ja, ich bin ganz beide. Ich glaube, für sie ist die Super League jetzt kein Upgrade, außer wenn es jetzt wirklich krass das dreifache Gehalt oder so wäre. Daher, entweder sie findet einen anderen Club, bleibt auf demselben Level in den USA, oder sie wechselt dann wirklich in den europäischen Fußball rüber und nach England. Aber ich denke, ja, es ist eher witzig, weil die USA-Saisons sind vorbei, man braucht ein bisschen Gerüchte, ein bisschen Klatsch und Tratsch, als dass es wirklich realistisch ist, dass jetzt diese Super League Top-Spielerinnen kriegt, ohne dass die irgendwie das ganze Team- und Geldgefüge kaputt machen.
Was ja noch interessant ist, wir hatten uns vorhin schon mal darüber unterhalten, die in der USL-Community, weiß ich, also keine Ahnung, in was für einem Film die leben, haben die da offensichtlich so ein Super League versus NWSL Mini-Krieg und glauben dann, sich jetzt darüber zu freuen, so, wir haben der ein Angebot gemacht und wenn die zu uns kommt und da sind wir ganz fest von überzeugt, dann sind wir besser als die NWSL. Nee, aus mehreren Gründen schon nicht. Zum einen, wie gesagt, es wäre nur eine einzige Nationalspielerin aus dem Kaliber, die da käme. Und du musst erstmal anfangen, dir mehrere solcher Spielerinnen als Liga auch leisten zu können. Und dann erst sieht man auf Dauer, wie finanziell stabil diese Teams tatsächlich sind. Und was halt die NWSL ist auch in anderen Punkten in meinen Augen schon sehr viel weiter. So klar, die haben immer wieder auch mal Unruhen. Beispielsweise gab es jetzt vor einigen Wochen diesen Artikel von einer Spielerin, die einen transphoben Artikel geschrieben hat. Allerdings haben extrem viele Spielerinnen auch aus ihrem eigenen Team da sehr deutlich drauf reagiert. Die Liga hat auch darauf reagiert, jetzt nicht so sehr deutlich, sondern ein bisschen diplomatischer. Aber man merkt, da ist man ist da schon auch in der Entwicklung, was solche Themen angeht, was auch den Schutz der Spielerin mit angeht, auch die finanzielle Sicherheit, ist man da schon mal sehr viele Schritte weiter. Da braucht die USL Super League, was auch vollkommen okay ist, die sind erst 2 Jahre alt, die brauchen da aber noch wahnsinnig viel Zeit. Und deswegen ist es zu früh in meinen Augen, wenn die USL-Community sich jetzt darüber freut, so, die NWSL hat ja gerade nur Probleme. Nee, hat sie in meinen Augen nicht. Die stocken ein weiteres Team auf. Also die Liga wächst weiterhin. Es gibt erheblich mehr Teams in der Liga, also in der NWSL im Vergleich zur Super League. Die Qualität ist höher. Sie haben erheblich mehr Nationalspielerinnen auf sehr hohem Niveau. Also da sind noch Welten an Unterschieden. Und deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, Trinity Rodman wird nicht in die Super League gehen, weil ihr das überhaupt nicht helfen würde. Gerade als jüngere Spielerin willst du ja neue Herausforderungen. Und in der Super League sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Da wäre sie für die meisten viel zu stark. Außer vielleicht, sie verletzt sich jetzt nochmal sehr langfristig und will dann wieder reinkommen. Aber ansonsten entweder NWSL oder halt der europäische Raum. Aber auch da wirklich nur England, Spanien, selbst Frankreich würde ich fast sagen, eher nicht. Und Bundesliga sowieso nicht.
Bin ich voll dabei. Deswegen, ich finde es einfach von der Gerüchteküche und von den, wie sagt man so schön, von der Shithousery sehr lustig. Aber ansonsten, ich halte es auch nicht für ein großes Gerücht. Erinnert mich so ein bisschen an meine Hertha damals, als wir noch erstligareif waren und uns irgendwie sämtliche Medien aus Gründen, die ich bis heute nicht weiß, einreden wollten, dass wir einen ungarischen Nationalspieler namens Balázs Dzsudzsák unter Vertrag nehmen und das irgendwie 3 Transferphasen in Folge, obwohl es nicht mal ansatzweise realistisch war oder überhaupt Gespräche gab.
Das hat so ein bisschen was von diesen Geschichten. Irgendein Fußballer steht ohne Verein da, irgendein bekannterer Fußballer, und irgendein Dorfverein meldet sich dann so aus Witz, so, ja, hier, du kannst ja bei uns spielen. Wir bieten dir, keine Ahnung, 3 Kästen Bier und eine Wohnung oder sowas. So in etwa wirkt das von der Qualität her, würde ich fast ein bisschen hetzerisch sagen.
Gehe ich völlig mit. Aber ich würde sagen, wir gehen ins nächste Thema, bevor wir hier noch einen Trinity Rodman vs. USL Super League Podcast ausmachen. Gehen wir in die harmlosere News. Union Omaha hat heute bekannt gegeben, dass sie sich ihr erstes Stadion bauen werden und wollen. Und zwar diesmal sogar in Omaha. Klingt bescheuert, aber man muss wissen, bisher spielten sie in einem Städtchen namens Papillion in Nebraska in einem Baseballstadion, das, naja, für Fußball nicht zwingend das beste Örtchen der Welt ist. Und sie werden jetzt diese Saison oder die kommende Saison quasi umziehen in ein anderes Stadion in Omaha selbst. Das heißt, es wird Zeit für ein eigenes fußballspezifisches oder fußballmögliches Stadion. Und daher, ja, ich finde es gut, macht Sinn. Omaha ist trotzdem immer noch das beste League One-Team der letzten Jahre. Und daher bin ich völlig dabei. Also macht Sinn, ergibt Sinn, wird hoffentlich auch gebaut oder in irgendeiner Form realistisch. Denn ganz ehrlich, wir müssen weg von diesen Baseballstadien. Zum einen sehen sie doof aus, zum anderen sind sie oft schwer in Stand zu halten und oft spielen ja noch andere Teams drin. Das heißt, naja, der Rasen ist oft Grütze. Daher, ich bin immer dafür, wenn USL-Teams aus Baseballstadien ausziehen und irgendwas Kleines neu beziehen oder selbst bauen.
Was ja vor allem an dem Fall interessant ist, sie wollen sogar in Downtown bauen. Auf einem Gelände, was dann zusätzlich auch noch anders genutzt werden wird. Also da entsteht im Prinzip ein komplett neues Gebiet, mit was unterschiedlich, also da sind mit Sicherheit irgendwie Fabriken mit dabei, vielleicht kommt auch noch ein bisschen Wohnbau mit dazu. Also ganz verschiedene Nutzungsarten, die dann damit reinkommen. Mit Sicherheit auch irgendwie so Einkaufsbereiche oder sowas. Und wenn du aber so nah an der City bist, ist das um Zuschauer ins Stadion zu bekommen, richtig gut.
Vor allem ist es auch besser dann, wenn du mal in einem eigenen Städtchen bist und spielst und nicht mal nach Papillon reisen musst. weil es oft sehr deprimierend aussah, wenn man mal die Spiele selbst geguckt hat, wie wenig da los gewesen ist. Und daher, ich bin wirklich dafür, den diesen Schritt zu gehen.
Absolut.
Ja, gehen wir ins nächste kleine Thema. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an Lauden. Die hatten ja zu Saisonbeginn diverse kleinere und größere Nicklichkeiten. Also zum Beispiel gab es diverse Gerüchte, dass der Club gar nicht mal so professionell ist und die Spieler zum Beispiel gezwungen sind, ihre eigenen Trikots und so zu waschen. Dann wurde der Sportdirektor plötzlich gegangen und es hieß aus diversen Gerüchten und Gerüchteküchen, dass der Trainer Ryan Martin, der seit Jahren den Club trainiert, am Ende der Saison gehen muss. Und quasi auch unabhängig, wofür die Saison ausgeht. Wie wir wissen, ja, ist Loudon zum ersten Mal in die Playoffs ihrer Karriere gerutscht, auch wenn sie nicht weit gekommen sind. Und jetzt wurde bekannt vor ein paar Tagen, wo Ryan Martin der nächste Coach sein wird. Und die Frage an dich, wo sehen wir ihn denn nächstes Jahr an der Seitenlinie stehen? Und was hältst du denn von seiner neuen Aufgabe?
Er wird künftig im Westen unterwegs sein und bei einem Team spielen, was meistens ziemlich coole Trikots hat, nämlich die Oakland Roots. Schlechter können sie fast nicht mehr werden. Und er hat ja durchaus gezeigt, dass er da einiges an Potenzial hat. Vor allem auch hat er ja auch schon durchaus Erfahrung, die er mitnehmen kann. Nicht nur von Loudon, sondern auch von DC United schon. War ja auch zwischenzeitlich mal Scout bei Columbus Crew. Und bei Cincinnati war er ja auch mal Co-Trainer vor etlichen Jahren. So von daher, der hat schon einiges gesehen und erlebt. Und ich denke, für Oakland ist es sehr gut. Für Loudon ist es, weiß ich nicht, ich glaube, das ist nicht so gut, dass sie jetzt den doch sehr wichtigen Trainer verlieren.
Ich muss ja sagen, ich bin sehr gespannt, wie es auch weitergehen wird, weil er ist ja für seine enorme Jugendarbeit bekannt bei Loudon, die ja früher das zweite Team von,
DC United.
DC United gewesen sind. Er hat das Team geformt, nachdem die Verbindung gegangen ist. Er hat auch weiterhin dann die gute Jugendspieler eingebaut, wie den aktuellen Young Player of the Year. Oakland ist jetzt nicht so krass bekannt. Also die haben zwar ihre Akademie und ihr 5-10 Roots, sozusagen sagen, Unterbau, aber ich könnte jetzt aus dem Stegreif nicht zwingend sagen, welche Spieler wirklich aus der Mannschaft langfristig irgendwo gespielt haben. Das heißt, ich würde es cool finden, wenn sie das wirklich planen, ihn auch auf dieser Jugendtrainer-Entwicklungsschiene zu behalten, anstatt einfach weiter so auf größere Namen zu setzen, die vielleicht nicht einschlagen. Ich hoffe für ihn, dass es ihm dort gefällt und dass er eben auch wirklich mal die Veränderung positiv aufnimmt. Ich hätte nur erwartet, dass er ein höheres Los bekommt. Also nicht, dass er zwingend Louisville übernimmt, aber quasi Oakland ist jetzt auch nicht gerade das Upgrade auf dem Platz oder so, wo ich sagen würde, hey, das ist jetzt ein Club, wo man sich als Trainer die Hände vor Erregung feucht bekommt. Daher, ja, wir sagen uns so schön, ein Szenenwechsel schadet ja oft nicht, auch um sich weiterzuentwickeln. Für Oakland garantiert eine gute Entscheidung, bevor man wieder den B-Trainer des Co-Trainers als nächste Wahl nimmt, so wie es jetzt Colorado Springs gemacht hat. Mir gefällt's, ich bin gespannt, aber ich bin auch jetzt nicht zwingend gehypt. Also weder für Oakland noch für ihn. Und lass mich daher überraschen, wie es langfristig aussieht.
Ist ja auch die Frage, wie sie sich ausrichten wollen. Also wenn sie wirklich sagen, ja, wir gehen jetzt deine Schiene und wollen da mehr auf Jugendarbeit setzen, dann werden sie natürlich auch ihre Akademie dann noch besser verstärken. Und klar, da wirst du im ersten Jahr und vielleicht auch im zweiten und dritten Jahr noch keine großen Erfolge sehen. Aber man hat ja durchaus auch bei Loudon gesehen, das ist schon gar nicht so schlecht gewesen, was da jetzt am Ende rauskam. Von daher, wenn sie diese Strategie nehmen, dann könnte das perspektivisch A, kostengünstiger werden und B, kann er dann auch zeigen, wie gut er wirklich als Trainer ist. Weil klar, wenn sie sich jetzt hier nur teure, sehr erfahrene Spieler holen, sagt das jetzt über den Trainer auch nicht immer so wahnsinnig viel aus.
Bin ich ganz bei dir. So, die letzte News ist gefühlt die kontroverseste, obwohl sie ich glaube, so für viele nicht so krass ist, wie für uns jetzt die Rodman-News. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt mal in die Kontroversität rein. Denn die Liga oder die Ligen, wie Championship, League One und Co., geben ja immer diverse kleine Sonderprämien bekannt. Sowas wie Torwart des Jahres, Verteidiger des Jahres, Trainer des Jahres, Dackel des Jahres und so weiter. Und der Trainer des Jahres hat für ein bisschen Stunk gesorgt in den letzten Tagen. Und daher würde ich dich gerne fragen, wer ist denn der Trainer des Jahres in der USA Championship geworden und wie hältst du das Ganze?
Ich weiß gar nicht, ob nur der Trainer des Jahres für ein bisschen Stunk gesorgt hat. In meinen Augen ist es eher so eine Kombination aus allem. Der Trainer des Jahres ist nämlich Danny Crews, der von Louisville Trainer ist.
Ja, ich bin zwiegespalten. Man kann natürlich nicht sagen, dass Louisville nicht gut wäre und sie haben Rekordpunkte geholt, einmal verloren, zu Hause ungeschlagen und so weiter und so fort. Ich finde aber, dass es trotzdem die falsche Wahl gewesen ist, weil wenn man mal überlegt, ich finde, man sollte einen Titel oder eine Trophäe jemandem geben, der am meisten was erreicht hat. Und mit Louisville, dem seit Jahren besten Team der Championship, die seit Jahren immer irgendwie die Eastern Conference gewinnen, erneut die Eastern Conference zu gewinnen, ist jetzt nicht so das krasse Ding, wie zum Beispiel mit dem FC Tulsa, der in den letzten Jahren immer eine Lachnummer gewesen ist, sehr souverän die Western Conference zu gewinnen, mehr als 2 Monate irgendwie der Platz 1 gewesen zu sein und vor allem jetzt auch deutlich weitergekommen zu sein in den Playoffs, als es Louisville getan hat. Da ja, so, obwohl Luke Spencer auch in der quasi Nominierung war, finde ich, er hätte den Titel viel mehr verdient als ein Trainer, der das tut, was er eigentlich immer tut, nur weil sein Team jetzt irgendwie mal zu Hause ungeschlagen geblieben ist.
Ja, also ich kann im Groben verstehen, warum die USL ihn jetzt genommen hat, aber also wir hatten uns auch schon darüber unterhalten, die Entscheidung ist einfach furchtbar langweilig. Du nimmst einfach den Trainer vom besten Team, aber das ist halt auch das Team, was seit Jahren das beste Team ist, als würdest du im Prinzip vom FC Bayern den Trainer dafür nominieren, dass er Trainer des Jahres ist. Aber vielleicht kannst du auch einfach einen Besenstiel dahinstellen und trotzdem würde dieses Team erfolgreich sein. Also ist halt immer die Frage, wie viel sagt das über einen Trainer als solches aus? Ansonsten ebenfalls nominiert war Brandon Burke von Hartford. Und auch der hat durchaus sehr gute Arbeit gemacht in diesem Jahr. Hartford hatte ja sehr, sehr schwach angefangen, aber dann die letzten Monate seit Mitte Juli etwa, richtig aufgeräumt und da richtig viele Punkte nochmal geholt, um dann am Ende das zweite Mal in ihrer Geschichte überhaupt in die Playoffs zu kommen. Gut, da hat man da jetzt nicht so lange mitspielen dürfen, aber ist auch vollkommen okay. Und da ist der Kader ja nochmal irgendwie auch ein bisschen anders und die Bedingungen in Hartford sind nochmal ganz andere als die in Louisville. Von daher, es hätte da 2 Trainer gegeben, die irgendwie schon auch gezeigt haben, was sie können und mit was für Mitteln sie da arbeiten. Und dann gibt es dann halt den Trainer, der im Prinzip schon das gemachte Bett hat und einfach nur ins Bett gehen musste.
Ja, vor allem, du hast einfach die besten Spieler, da ist es einfach nicht so krass, dass du gut damit bist. Also, ja, deswegen irgendwie passt das leider irgendwie zur Liga. Denn auch alle anderen Awards, die wo Louisville-Leute aufgestellt worden sind, hat Louisville bekommen. Also quasi den Spieler der Saison, den Verteidiger der Saison, den Mittelfeldspieler der Saison und so weiter und so fort. Nur in dem Bereich, wo es keinen Louisville-Spieler gab, nämlich den Young Player of the Year, also quasi das Talent des Jahres, da hat der Spieler von Loudon, Abukura, den Titel geholt. Aber halt ansonsten hat alles Louisville gewonnen. Und ich finde, das ist aus 2 Gründen problematisch. Zum einen werden diese Awards immer nach der regulären Saison vergeben, obwohl halt immer noch Playoffs zu gehen sind und vielleicht nochmal was verändert werden kann im Voting. Und B, man merkt nach der Liga generell öfters an, dass sie sehr East Coast biased ist. Also sie sind sehr East Coast lastig, was A, daran liegt, dass ihre Hauptquartiere in Tampa untergebracht sind und B, einfach auch gefühlt alle, deren Schreiberlinge dort platziert sind. Man sieht halt, sie behandeln den Osten, vor allem so Tampa und so Lieblingsclubs aus der Gegend, sehr, sehr krass mit extra Presseberichten und Trailern und Videos, während andere Teams und vor allem der Westen fast gefühlt gar nicht von der Liga groß beachtet wird. Außerhalb von Sacramento, die sind auch noch deren zweites Lieblingskind. Und da ja schrieb ich auch unter dem Post mit Danny Cruz, ihr braucht nochmal echt ein Büro im Westen, damit ihr noch mehr sehen könnt außer Louisville. Weil irgendwie, ja, es ist ein bisschen einseitig, was die USL stellenweise als Fokus macht. Und da ja, unterm Strich kann man es nicht sagen, ist nicht unverdient für Louisville, weil sie war eine gute Saison. Aber immer mit dem gleichen Thema zu kommen, mit hey, Louisville hat den besten Torhüter der Saison, bla bla bla, ist auf Dauer auch irgendwie öde. Vor allem, wenn sie jetzt nicht so krass viel weiter sind. Was hast du gesagt? Vitiello oder so hat irgendwie 8 Gegentore mehr. Das ist jetzt bei 30 Saisonspielen jetzt auch nicht die Welt. Dann hättest du wenigstens da mal einen Nicht-Louisville-Spieler nehmen können. Und so, daher, ja, es ist nicht unverdient, aber irgendwie sehr langweilig und halt irgendwie auch nicht das beste Licht. Vor allem nicht für ein Team, das in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden ist und auch viel höhere Ansprüche hat.
Voll. Und vor allem auch, also es ist schon ein bisschen absurd, wenn du beispielsweise den Verteidiger des Jahres bei Louisville hast, dann aber auch die Torhüter des Jahres, der baut ja das eine auf das andere. Wenn du vor dir als Torhüter eine schwache Verteidigung hast, dann natürlich fängst du dir mehr Tore, weil du nicht jedes Tor verhindern kannst. Wenn du aber vor dir schon eine Mauer an Verteidigung hast, dann ist es ja eh für den Gegenspieler viel, viel schwerer, da überhaupt bis Richtung Tor ranzukommen. Was überhaupt nicht heißen soll, dass Lars da irgendwie jetzt ein schlechter Torhüter wäre, absolut nicht. Aber er hat es vielleicht auch einfach einfacher als andere Torhüter aus der Liga, die dadurch jetzt nicht den Fokus bekommen, den sie vielleicht auch verdient hätten.
Ja, bin ich völlig dabei. Deswegen würde es mich sehr interessieren, liebe Zuhörer, wenn ihr denn noch den Podcast aktiv verfolgt und nicht geistig schon in der Pause seid. Lasst uns doch gerne wissen, ob wir irgendwie auf dem Holzweg unterwegs sind oder ob ihr selber sagt, nee, irgendwie ist uns das zu einseitig. Und ansonsten würde ich sagen, gönnen wir uns eine Pause und gehen dann zurück in den Ernst des Lebens, und zwar auf die Fußballplätze.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Bevor wir zu den Titeln und den Herren der Schöpfung gehen, gehen wir in die USL Super League, die ja tabellarisch oder vor allem pyramidentechnisch Stand jetzt die einzige erste Liga im USL-Kosmos ist. Und da hatten wir mal wieder das Problem, dass es sehr wenig Teams gibt, nicht alle Teams spielen und es deswegen echt schwierig ist, Spiele auszuwählen von Teams, die wir jetzt nicht schon hatten in den letzten Wochen. Nach reichlicher Diskussion und ungefähr 3 Schlägereien haben wir uns entschlossen, über die Partie von Brooklyn gegen Lexington zu reden. Brooklyn, als Erinnerung, will nächstes Jahr auch in Männerfußball in der USL Championship starten und Lexington spielt da ja auch schon. Ich bin ehrlich, wüsste ich nicht, dass es Brooklyn sein soll und wäre ich nicht darauf gekommen, dass dieses Team irgendwas mit New York zu tun hat. Denn man sieht es jetzt nicht so krass, die Trikots sind irgendwie nicht so krass und Brooklyn liefert auch nicht wirklich krass. Irgendwie kam mir die Partie so vor, wie kann nicht gegen ist-mäßig begabt. Was ist dir so hängen geblieben aus der Partie?
ist mäßig begabt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ist mäßig engagiert in dieser Partie, würde ich fast sagen. Aber ja, also das eine Team taucht so die ersten paar Minuten so ein bisschen auf, versucht da mal so den einen oder anderen Schuss, ist dann aber recht unscheinbar. Das andere Team hat ein paar Chancen, ist in meiner Meinung auch das stärkere Team und nutzt die paar Chancen, die man da hat. Aber im Großen und Ganzen ist keine wahnsinnig spannende Partie, aber waren ja auch nicht so wahnsinnig viele da, um sich das anzusehen. Wenn man ja auch wieder in einem Baseballstadion spielt.
Ja, sie spielen seit der ersten Saison, auch wenn sie anfangs da gebaut worden ist, im Malmonides Park auf Coney Island. Und sie hatten, ich glaube, 796 Zuschauer in dieser Partie. Man konnte sie tatsächlich auch zählen in der Partie, weil wirklich viel ist jetzt nicht passiert. Gehen wir in den Spielbericht rein, wo mir als erstes einfiel, dass die eh schon langweiligen Trikots von Brooklyn noch langweiliger geworden sind. Denn letztes Jahr hatten sie ja so Pinstripe-Design, diese ganz schmalen Streifen von oben nach unten. Einmal im Schwarz, einmal in diesem Grau-Beige. Jetzt hatten sie ein ganz standard-schwarzes T-Shirt mit quasi weißem Schulterbereich. Ja, Lexington hat ein sehr rosa-pinkiges Trikot aufgetragen. Also war ein deutlich farbenfroher Unterschied. Und es dauerte auch nur 12 Minuten, bis das farbenfrohe Team auch mal was Farbenfrohes macht. Denn Mackenzie Weinert kriegt den Ball im Strafraum nach einem Einwurf, nachdem die Brooklyn-Spielerinnen ihr den Ball quasi schon zugeköpft haben. Der Ball fliegt zu ihr und sie schlänzt den Ball im Strafraum rechts rein. Erste richtig gute Torchance und das 1:0 für die Gäste aus Kentucky.
Das ist nicht die einzig gute Aktion von Weinert, denn bereits 8 Minuten später bekommt sie den Ball wirklich gut zugespielt, schön in den Lauf. Sie befindet sich dabei bereits im Strafraum, allerdings eher schon unten an der Grundlinie und macht den Querpass. In dem Fall zu Addison McCain. Die steht schon vorm Tor, muss den Ball da jetzt nur reinkicken und steht 2:0.
Ich muss zugeben, abseits dessen habe ich mir nur aufgeschrieben, dass die Brooklyn-Keeperin eine gute Parade hatte. Denn in der 14. gab es einen Freistoß für Lexington außerhalb der Box zum linksunteren Torwart-Eckchen. Da hat sie den Ball gut gehalten. Aber das war es dann auch schon, was ich mir aufgeschrieben habe. Hattest du noch irgendwas?
Nein, weil es sind keine weiteren Tore gefallen. Es gab in meinen Augen keine weiteren wirklich erwähnenswerten Torchancen. Das war eine recht einseitige Partie. Ich habe jetzt nicht groß wahrgenommen, dass da Brooklyn relevante Chancen gehabt hätte. Wie gesagt, sie haben ein paar Mal aufs Tor geschossen, aber jetzt auch nicht so, dass es da gefährlich oder spannend werden würde. Und was man feststellt, Lexington ist bisher ungeschlagen, ich glaube auch als einziges Team. Brooklyn, ist wieder so wie in der letzten Saison. In der letzten Saison hatten sie wenigstens noch ziemlich gut angefangen. Das ist in dieser Saison jetzt nicht so wirklich der Fall. Aktuell sind sie auf dem vorletzten Tabellenplatz, weil sie in erster Linie unentschieden haben, gerade mal 2 Siege. Und da fehlt es von vorne bis hinten irgendwie doch. Also sie laufen da ein bisschen außer Konkurrenz nach vorne.
Die anderen Ergebnisse am Wochenende waren jetzt ähnlich, was Tore oder Spannungsgrad angeht. Fort Lauderdale hat im Florida Derby gegen den Meister Tampa Bay Sun unentschieden gespielt und es gab ein weiteres 0:2 und das hatte Spokane zu Hause verloren gegen Dallas Trinity. Und ja, das waren auch alle Partien der letzten Woche oder des letzten Wochenendes. Gut. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Änderung in unserem typischen Rahmenprogramm und gehen nicht direkt in die Championship, sondern in das noch wichtigere Spiel, in die League One. Denn im Gegensatz zur Championship, wo ja erst nochmal die Halbfinals oder auch eben als Conference-Finals genannte Partien stattfanden, ging es in der League One schon um den richtigen Titel, um die Meisterschaft. Und dort hatten wir One Knoxville aus Tennessee, die ja die Saison daheim ungeschlagen und als Regular Season Meister beendet hatten. Die empfingen den aktuellen Vizemeister Spokane, die versuchen wollten, im zweiten Versuch erstmals den Titel zu holen. Jetzt die Frage an dich. War es von der Atmosphäre und von der fußballerischen Klasse etwas, wo du sagen würdest, ja, so würde ich mir das Finale vorstellen? Oder warst du jetzt nicht so begeistert?
Also, was man sagen muss, die Zuschauer waren durchaus zahlreich da. Die hatten ganz offensichtlich Bock auf das Spiel. Und ich fand es jetzt qualitativ auch gar nicht so schlecht. Allerdings muss man auch dazu sagen, also ein Team war sehr, also war schon das deutlich bessere Team. Aber es war auch nicht das spannendste Finale, muss man leider zugeben.
Gehe ich mit. Ja, Knoxville hatte das Stadion komplett geöffnet, hatte auch zum Beispiel das typische Baseballnetz abgehangen. Und es gab 7500 Zuschauer, das einen neuen League-One-Rekord darstellt. Die haben auch für ihre Verhältnisse ordentlich Stimmung gemacht. Aber man muss schon sagen, es war wirklich sehr Knoxville-lastig. Was ich ein bisschen enttäuschend fand von Spokane. Ja, um ehrlich zu sein, habe ich auch nur zwei Szenen aufgeschrieben und die waren auch tatsächlich die zwei Tore. Denn in der vierten Minute gab es einen Querpass von Stavros Sarokostas ungefähr auf Höhe des rechten Pfostens in die Box und Rosa Mia schiebt den Ball mittig ins Tor rein. Sah ganz nett aus, war die Sturm- und Drangphase von Knoxville und das frühe Tor, um dem Spiel den Stempel aufzurücken.
Ja, und die zweite relevante Szene passiert dann in der zweiten Halbzeit. Dazwischen ist einfach nur ein bisschen hin und her gekicke. Der ein oder andere Torschuss, aber jetzt auch nicht so wirklich viele. Was wirklich Relevantes war, meine ich, nicht mit dabei. Aber in der 54. Minute dachte sich der Schiedsrichter, Freunde, wir werden jetzt hier nicht in Verlängerung oder gar in Elfmeterschießen gehen. Diese Partie wird hier nach der Nachspielzeit enden. Und dann fahren wir nach Hause. Deswegen hat er auf einen Elfmeter entschieden. Allerdings war das Foul außerhalb vom Strafraum, so etwa einen Meter davor. Der Schiedsrichter wird es nicht gesehen haben, weil der Spieler erst im Strafraum gestürzt ist. Mal wieder ein Nachteil, wenn du keinen Videoschiedsrichter hast, dann wäre die Szene sehr deutlich gewesen. Und ja, das, also für Spokane in dem Fall sehr, sehr ärgerlich. Für Knoxville natürlich ganz gut. Den Elfmeter verwandeln sie. In dem Fall ist der Deutsche, Tequila, der Torschütze. Und ja, dann steht es 2-0 und es passiert auch kein weiteres Tor mehr.
Ja, ich muss sagen, ich hatte die Partie live gesehen und irgendwie plätscherte sie so dahin. Und das meine ich nicht mal böse, aber von Spokane kam wirklich nicht viel, was man irgendwie als Torszene oder spannend hätte bezeichnen können. Und daher, ja, passt am Ende irgendwie schon. Und ich muss auch sagen, ich gönne es Knoxville in der Hinsicht halt auch wirklich, weil souveräne Saison gespielt, zu Hause ungeschlagen, durchs komplette Jahr gegangen, durchaus wirklich soliden Fußball gespielt, die Regular Season gewonnen. Also du kannst fast nichts mehr machen, um ein würdiger Meister zu sein. Und daher im Vergleich zu Louisville, die machen es richtig. Die gewinnen nicht nur die Regular Season, kriegen die wunderschöne Player Shield in die Hand gedrückt. Die machen auch dann in den Playoffs was draus. Und daher, ja, Knoxville holt den Titel, krönt sich zum neuen Meister. Und Spokane muss jetzt im zweiten Finale in Folge und im zweiten Jahr in Folge mit der Vizemeisterschaft leben.
Vielleicht bekommen sie ja irgendwann ihren eigenen Titel, ihren eigenen Vizetitel.
Ich würde vorschlagen, dass wir einen Sprung in die Championship machen. Außer du hast noch irgendwas zu Knoxville oder Spokane.
Nein.
Gut, denn am letzten Wochenende fanden die Conference Finals statt. Denn wir wissen ja, in der USL ist ja noch alles in Ost und West geteilt. Und so gibt es auch dann einen jeweiligen Meister pro Conference. Und wir hatten die Paarungen von Pittsburgh Riverhounds, für die es ins mögliche erste Finale gehen sollte. Und sie trafen auf Rhode Island, den aktuellen Vizemeister. Und im Westen hatten wir Tulsa gegen New Mexico. Und ich finde, beide Partien hätten fast gegensätzlicher nicht sein können, was so das Spannungslevel oder das Torchancenlevel angeht. Und daher gehen wir in die langweiligere Partie zuerst. Denn im Osten geht bekanntlich nicht nur die Sonne auf, sondern da spielt auch Pittsburgh zu Hause im Highmark Stadium, das du ja schon persönlich vor Ort kennengelernt hast. Und ich muss zugeben, ich finde ja, bis auf ein paar Schönchen von Rhode Island wirkten sie auch schon irgendwie wie das bessere Team. Und hatten vor allem das Glück, dass sie einen sehr guten Torwart hatten. Denn in der 19. Minute hatte Noah Fewson eine sehr gute Chance, kriegt den Ball rechts im Strafraum und haut ihn durchaus mit Wucht in Richtung Tor. Und Dick schafft es noch, den Ball übers Tor zu lenken. Eine gute Parade und der erste Wachmacher.
Dick ist mir sowieso im Laufe der Partie mehrfach aufgefallen. Aber auch Cookie Vegas ist mir auch mehrfach aufgefallen. Beispielsweise in der 35. Minute. Denn da steht plötzlich ein Pittsburgh-Spieler vor ihm. Die Verteidigung ist zwar in der Nähe, allerdings sind sie nicht nahe genug dran, beziehungsweise können nicht verhindern, dass der Pittsburgh-Spieler den Ball hat und damit Richtung Tor schießen will. Und Cookie Vegas macht das, was am cleversten in der Situation ist. Er kommt ein paar Meter aus dem Kasten raus, macht sich sehr groß und macht mit den Händen den Hampelmann. Und damit wehrt er den Ball ab, sodass kein Tor fällt. Er hatte auch danach noch durchaus gute Situationen, wo er stark gehalten hat. Also die Torhüter haben beide in der Partie gezeigt, dass sie wirklich gute Torhüter sind. Und also ich finde schon, Rhode Island hatte so die ein oder andere Chance. Aber sie waren da mal wieder ein bisschen zu fahrlässig. Also anstatt sich dann zum Teil mal entweder die Chance noch besser herauszuspielen, indem man dann doch nochmal auf den freien Mann spielt, wird dann wieder 20 Meter übers Tor geschossen. Oder aber man zockt dann im Strafraum wiederum so viel, dass man dann eben nicht mehr zum Schuss kommt. Oder halt knapp am Tor vorbei. Aber da waren so Chancen, die hätte man nicht so liegen lassen dürfen. Und das wird dann auch in der zweiten Halbzeit allerdings auch erst bestraft, weil da fällt dann ein Tor. Und in dem Fall ist es Merz, der den Ball in den Strafraum gespielt bekommt und da durchaus Platz hat. Und den Platz nutzt er dann so ein bisschen leicht aus dem Winkel heraus und schießt einfach aufs Tor. Vegas würde ich da jetzt an der Stelle keine Schuld für geben. Da hätte die Verteidigung einfach wacher sein müssen. Die hätten ihn nicht so frei da stehen lassen dürfen. Zumal sich das ja auch schon angedeutet hatte. Er hatte den Ball vorher erst bekommen. Und zu diesem Pass hätte es auch gar nicht erst kommen dürfen. Allerdings, ja, man hat ja noch eigene Chancen. Und es ist ja auch noch genug Zeit auf der Uhr.
Was dann noch ein wenig skurril war, war ja eine gelb-rote Karte, die ja kontrovers diskutiert werden kann. Und zwar gibt es die Szene, in der Ibarra von Rhode Island quasi versucht, an den Ball zu kommen und mit ausgestreckten Beinen in Richtung Bein schlittert. Der eigentlich anvisierte Spieler rennt sogar an ihm vorbei und dafür erwischt er einen anderen Spieler, der quasi zurückläuft und dadurch fällt der Spieler von Pittsburgh über ihn rüber und es sieht deutlich krasser aus, als man es nennen könnte. Da Ibarra schon gelb bestraft war, gibt ihm der Schiri dafür die zweite gelbe Karte, so dass Rhode Island die letzten 30 Minuten in Unterzahl spielen muss. Und ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll.
Also, ich finde auch, dass die Szene auch überhaupt nicht krass aussieht, weil in meinen Augen ist es kein wirkliches Foul, wo man jetzt nochmal hätte eine gelbe Karte geben müssen. Weil so wirklich ausgestreckt ist das Bein jetzt nicht. Er geht einfach relativ normal in die Situation, was heißt relativ normal, er geht in meinen Augen normal in die Situation rein, trifft ja auch seinen Gegenspieler nicht, der läuft an ihm vorbei und dementsprechend macht er da alles richtig. Was er nicht berücksichtigen kann, ist halt, dass ein Spieler von Pittsburgh von der Seite kommt. Den kann er zu dem Zeitpunkt nicht sehen und der will auch an den Ball, logischerweise. Und wird dann dabei am Fuß getroffen. Das ist eine ganz übliche Situation im Fußball. Ist für mich jetzt kein Foul und Gut, wenn du es als Foul pfeifen willst, okay. Aber eine Karte war das in meinen Augen jetzt nicht. Also es war keine wirklich gefährliche Situation, sondern ein ganz normales Vorgehen im Spiel. Und man gibt da Pittsburgh an der Situation einen wirklich deutlichen Vorteil, den man so nicht hätte geben müssen. Also da ist er ein bisschen sehr streng mit der Entscheidung. Da gab es irgendwie schon andere Situationen, wo, jetzt vielleicht nicht in der Partie, aber generell in der Saison, wo man viel eher hätte eingreifen müssen, das habe ich jetzt hier nicht gesehen. So klar, ein gelb verwarnter Spieler, der ist schon verwarnt, logisch, aber da ist keine Aggressivität drin, da ist auch kein Wollen drin. Es ist eine ganz normale Situation, da kommt ein Spieler nochmal zusätzlich mit reingerannt, der trifft dann seinen Fuß, also.
So, gehen wir in die nächste Szene. Und die war mal wieder eine gute Chance für Eric Dick im Tor von Pittsburgh, sich auszuzeichnen. Denn in der 74. Minute gibt es einen Konter für Rhode Island. J.J. Williams läuft mehr oder weniger allein aufs Tor zu und Eric Dick schafft es, den Ball mit dem Patschehändchen übers Tor rüberzuhauen. War wieder eine sehr, sehr gute Parade vom Keeper und eine mit der besten Chancen von Rhode Island.
Ja, wieder sehr stark gehalten. Ich habe danach aber nichts weiteres, weil Rhode Island schafft es einfach nicht, aufs Tor zu schießen. Wie vorhin schon gesagt, sie erarbeiten sich durchaus die eine oder andere Torchance noch, aber da ist man wirklich fahrlässig, dass man da nicht zusammenspielt, dass man da die Situation nicht im Auge behält, dann vielleicht den Ball nicht nochmal abgibt oder wenn man ihn abgibt, dann in die Füße vom Gegner. Da war in meinen Augen dann keine große Szene mehr für Rhode Island mit dabei. Für Pittsburgh meine ich aber auch nicht großartig.
Ja, bin ich dabei. Muss man daher sagen, unterm Strich gewinnt Pittsburgh die Partie durchaus verdient, hatten die qualitativ besseren Chancen, hatten einen sehr, sehr guten Keeper hinten drin und bleiben halt ihrem klassischen Pittsburgh-Fußball treu. Und so ziehen die Pittsburgh-Spieler im Bob-Lilly-Fußball oder im Lilly-Ball ins Finale ein, ohne dass Bob Lilly aktuell sogar der Trainer ist, denn der ist ja weiterhin beurlaubt. Und damit wissen wir, im Osten steht Pittsburgh als Finalteilnehmer fest. Und für die geht's morgen, oder für euch heute, am Samstagabend um 18 Uhr um alles. Okay, dann wechseln wir in den Westen rüber. Und da gab es die Partie zwischen zwei Mannschaften, die auf Baseballplätzen beheimatet sind und sich daher eigentlich ganz gut auskennen müssten mit dem Spielen auf diesem Geläuf. Um ganz ehrlich zu sein, es wirkt aber gar nicht so. Denn einer Mannschaft gelang quasi alles, die andere war zwar rein physisch auf dem Platz, aber psychisch wahrscheinlich schon im Sommerurlaub oder in ihrem Fall eher im Winterurlaub. Und deswegen war die Partie zwar sehr unterhaltsam, aber extrem einseitig. Und die beste Szene für New Mexico war tatsächlich eine Torwartparade in der 13. Minute. Denn Chris Shakes schafft es, einen Ball von Taylor Carrera, ich meine, es war rechts am Pfosten, noch zu klären. Sah sehr, sehr gut aus, war eine gute Chance für Tulsa. Und Shakes zeigte, dass er versucht, in Finalform zu sein.
Ja, aber es gibt noch andere Szenen, andere Situationen. Da fällt er auch auf, aber leider nicht in so guter Form in dem Moment. Beispielsweise in der 39. Minute. Da steht er deutlich zu weit außerhalb des Kastens und deswegen macht er es für Jamie Webber, zu dem er rennt, viel zu einfach. Der setzt einfach nur den Querpass rüber und dort steht in dem Fall Taylor Gatter. Der ist völlig frei, hat den Ball bekommen, das Tor ist leer, die Antwort ist ein Tor. Also das war in meinen Augen, geht da ein Hauptteil oder 90% der Schuld an den Torhüter, der an der Stelle da rausläuft, den Ball nicht bekommt und es dem Gegner dann zu einfach macht.
Bin ich ehrlich, da sah er überhaupt nicht gut aus. Und ja, sorry für den Namenswitz, aber Shakes war doch eher shaky in dieser Szene. Und leider im ganzen Spiel, denn in der 57. Minute, also schon in der zweiten Halbzeit, gibt es eine ähnliche Szene aus seiner Sicht. Es gibt einen Einwurf von Tulsa von, ich meine, der linken Seite, geht weit in den Strafraum. Der Keeper kommt raus, verfehlt den Ball und am Ende hat Taylor Carrera, der auch in der Saison schon, ich meine, über 10 Tore geschossen hatte, ja, ist nicht sonderlich schwer, den Ball ins mehr oder weniger unbewachte Tor einzuschieben. Und das war das 2:0 für Tulsa und spätestens da wusste man eigentlich, da kommt jetzt nichts mehr von New Mexico.
Kleine Korrektur noch, falls ich es gesagt haben sollte, es war nicht die 59., sondern die 39. Minute. In der 78. Minute fällt noch ein weiteres Tor. In dem Fall auch wieder recht klassisch ein kurzer Pass nochmal im Strafraum von Dallin zu Weber. Der darf auch noch das Tor machen. War dann schon sehr klar gewesen. Da würde ich jetzt mal nicht dem Tor heute die Schuld geben. Das ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. Aber Tulsa ist da eindeutig das stärkere Team von New Mexico. Man sieht einfach nichts die Partie über. Also es spielt sich gefühlt alles nur in deren Hälfte ab. Und so wirklich Aktionen von ihnen habe ich überhaupt nicht wahrgenommen.
Ich muss zugeben, ich kann die Partie natürlich nicht komplett neutral betrachten, da ich ein Supporters Group Mitglied von Tulsa bin, das Team mag und natürlich auch hoffe, dass wir den Titel holen. Aber wer mich nur ein bisschen auf den sozialen Netzwerken verfolgt, der weiß, ich mag New Mexico, bin durchaus ein Fan von den Fans von ihnen, supporte ja auch einen der Podcasts. So war ich also, könnte man sagen, mit am neutralsten bei einem Tulsa-Spiel in der Saison im Vergleich zu einem anderen. Und ich fand es einfach sau erschreckend, wie New Mexico gespielt hat. Denn für ein Team, das sich eigentlich zu höheren Berufen fühlt, kam wirklich gar nichts. Ich hatte auch in den Podcast von den New Mexico-Fans nach dem Spiel reingehört. Und die meinten dann auch, yo, unser erster Schuss überhaupt kam in Mitte der 50. Minute. Was zur Hölle war das? Besser kann man es nicht beschreiben. Und unterm Strich sagen die Statistiken auch wirklich alles aus. So gab es zum Beispiel die Torschussstatistik. Und die beträgt 9:0. 9 Torschüsse für Tulsa, 0 für New Mexico. Und da waren sie mit dem 3:0 am Ende echt noch gut bedient.
Interessant ist aber, sie sind ja, sie haben in dieser Saison ja nicht das erste Mal aufeinander, also nicht das erste Mal aufeinander getroffen. Unter anderem die letzte Partie dürfte es, glaube ich, gewesen sein, war ja am 10. August, da auch bei Tulsa. Und da endete die Partie 5:2. Also in Differenz auch wieder 3:0. Und so ein bisschen hat mich ehrlich gesagt die Partie von New Mexico an die gegen Hartford erinnert, wo von New Mexico ja quasi auch gar nichts kam. Und Hartford, die bis dato eine wahnsinnig schlechte Saison hatten, und wir reden da von Ende Juli, haben New Mexico da komplett an die Wand gespielt gehabt und sie mit 4:0 nach Hause geschickt. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
Bin ich dabei. Das Spiel ist mir noch gut in Erinnerung geblieben. Das war wirklich eine krasse Dominierung von Hartford damals. Und daher, ja, also bei aller Liebe, das war wirklich ein sehr einseitiges Spiel. Ich freue mich natürlich für Tulsa und bin ja auch froh, bei einem Finale quasi mitfiebern zu dürfen. Aber halt, was zur Hölle war das von New Mexico? Und deswegen, um es zusammenzufassen, im Osten gewinnt Pittsburgh gegen Rhode Island, die noch Vizemeister sind für exakt einen Tag. Und im Westen gewinnt Tulsa gegen New Mexico. Und so haben wir am Samstagabend, 18 Uhr deutscher Zeit, die Partie zwischen Tulsa und Pittsburgh um die Meisterschaft in der USA Championship. Wie üblich gibt es sie auf YouTube zu gucken. Wenn ihr also gerade beim Abendbrot machen oder essen seid, perfekt zur Unterhaltung. Wenn ihr gerade beschäftigt seid, habt ihr eine gute Unterhaltung. Vielleicht fürs Sonntagfrühstück. Und daher, ja, vergesst nicht. Samstagabend, 18 Uhr, Tulsa gegen die Jungs von Pittsburgh um die Meisterschaft.
So ist es.
Hast du sonst noch irgendwas?
Nein.
Gut, dann würde ich sagen, soll es das für diese Woche gewesen sein? In der nächsten Woche hören wir uns dann wieder, um das große Finale zu bequatschen. Vielleicht können wir euch ja auch schon nebenbei unseren Lieblingsspieler der Saison nennen oder so etwas. Denn danach wird es höchstwahrscheinlich wieder in unseren bekannten Off-Season-Rhythmus von alle 2-3 Wochen gehen. Denn, seien wir ehrlich, die Männerligen sind vorbei. Die Super League hat ja stellenweise auch seltsame Spielpausen und nicht zwingend immer die krassesten Spiele. Deswegen, ich glaube, nach knapp 40 Folgen in Woche, nächste Woche, haben wir es uns dann verdient. Und daher freut euch drauf. Nächste Woche, Folge 160, das große Finale der Saison.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.